Wir hören den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus dem Brief des Paulus an die Gemeinde in Galatien, Galater 5 und 6. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, ein Spruch meines Vaters lautete, man kann vom Ochsen keine Milch erwarten. Und daran muss ich immer wieder einmal denken, weil sich das in vielerlei Hinsicht bewahrheitet. Man kann vom Ochsen keine Milch erwarten. Zunächst, man kann versuchen, sich gegen diese Erkenntnis zu wehren. Ein Ochse sieht doch fast genauso wie eine Kuh aus. Nur ein gewisses Etwas fehlt. Also, wenn man ihn ordentlich mit Vitaminkraftfutter mästet, ihm Milch, Wein oder Sekt zu trinken gibt, ihn schön putzt und schmückt und parfümiert und zivilisiert, und eine Milchkanne darunter stellt, vielleicht klappt es ja doch. Nein, das Einzige, was ein Ochse geben kann, das ist Gülle und halt Ochsenschwanzsuppe oder Sauerbraten, denn ein Ochse ist zum Schlachten da. Was hat das mit unserem Bibelabschnitt zu tun? Da geht's ja schließlich nicht um Ochsen oder Kühe, sondern höchstens darum, dass wir nicht ochsig sein sollen, sondern aus unserem Leben etwas von Jesus herauskommen soll. Es geht also um unseren Lebenswandel, um unser Verhalten, um unseren Umgang miteinander, unser Tun. Das soll Jesus unter uns Gestalt gewinnen, bei jedem Einzelnen und auch im Miteinander der Gemeinde. Wie erreichen wir das? Wohinein müssen wir investieren, wenn Jesus und seine Art und sein Tun in unserem Leben sichtbar werden soll? Man kann vom Ochsen keine Milch erwarten. Paulus sagt hier wie an anderen Stellen, du kannst nicht vom Fleisch erwarten, was nur der Geist bewirken kann. Fleisch oder Geist, das sind in der Bibel diese beiden Potenziale, die beiden Möglichkeiten oder Dimensionen, aus denen ein Christ leben kann. Und mit Fleisch meint die Bibel nicht nur unser körperliches Leben und seine biologischen Dimensionen, sondern alles, was wir von uns aus sind, was wir aus uns selbst heraus sind und können. Fleisch ist unsere Natur. Genauer gesagt, unsere alte Natur. Und dieses Fleisch oder die alte Natur gibt es bei Christen übrigens in zwei Varianten. Das gibt es in der menschlichen oder humanistischen Variante, die sagt, ich will und muss alle meine Bedürfnisse befriedigen und habe ein Recht darauf. Ich will mich selbst verwirklichen. Meine Anlagen muss ich ausleben. Schließlich darf man nichts verdrängen, sondern muss seinem Herzen folgen und rauslassen, was da drin ist. Und wenn da eine Sau drin ist, dann muss man eben auch mal die Sau rauslassen. Schließlich will man ja das Leben genießen. Und dann gibt es das Fleisch, die alte Natur bei Christen auch in einer ganz frommen Variante. Jetzt versuche ich, fromm und gut zu sein. Und ich verwirkliche mich durch meine Frömmigkeit und durch meine religiösen Interessen. Ich versuche, ein guter Christ zu sein. Aber da sagt die Bibel ganz nüchtern, in unserem natürlichen und vergänglichen Wesen steckt das Gute, das Gott will und das vor ihm bestehen kann, nicht drin. Und kann demzufolge auch nicht herauskommen. Man kann vom Ochsen keine Milch erwarten. Das Gegenteil ist der Geist. Und das ist das, was wir von Gott empfangen. Und was Gott selbst in uns und durch uns tut. Das ist die neue Natur, in der wir durch den Heiligen Geist leben können. Und Paulus erklärt, wer auf sein Fleisch sät, das heißt, wer auf sich selber setzt und so Gottes Willen tun will, der erntet nur Verderben, Untergang, Verwesung. Das vergeht alles, das zerfließt alles, löst sich auf. Das Fleisch ist vergänglich, es ist wie der Ochse für den Tod bestimmt. Der Unterschied ist nur, man sollte das Fleisch gar nicht erst groß mästen, sondern gleich ans Kreuz geben, schreibt Paulus einen Vers vorher. Die Christus angehören, haben ihr Fleisch gekreuzigt. Sicher, man kann gegen diese Erkenntnis rebellieren. Sie passte überhaupt nicht zu unserem christlich eingefärbten Humanismus, mit dem wir das biblische Christentum weithin ersetzt haben. Wir haben doch so viel Edles und Gutes in uns, was dem, was die Bibel sagt, ganz ähnlich ist. Ja, so wie der Ochs der Milchkuh ähnelt. Es fehlt nur das gewisse Etwas, der Geist. Wir können unser Fleisch, unsere alte Natur, mit unseren natürlichen Anlagen, mit frommem Vitaminkraftfutter aufpäppeln. Wir können noch frömmer und religiöser werden, uns noch mehr anstrengen und Mühe geben, das Beste aus uns herauspressen. Es nützt nichts. Jedenfalls vor Gott nichts. Wer auf sich selbst setzt, wer in seine eigenen Möglichkeiten investiert und meint, Gott damit beeindrucken und Gottes Willen tun zu können, der erntet Verderben und Untergang. Und der spottet Gott, sagt Paulus. Dieses Wort spotten meint das Nasenloch aufblähen, mit breitem Gesicht lachen, zum Beispiel, wenn man einen Wehrlosen und Schwachen geringschätzig behandelt. Selbst ist der Mann und die Frau. Ich pack das schon. Für Gott bin ich immer noch gut genug. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Sagen oder denken wir. Und Gott sagt, denkst du, vergiss es. Beim Fleisch, bei der menschlichen Natur gibt es nichts aufzupäppeln, zu renovieren, zu veredeln. Die kann nur gerichtet werden. Und damit wir nicht gerichtet werden müssen, hat Gott lieber seinen eigenen Sohn am Kreuz hinrichten lassen, damit alles, was in uns Gott nicht entspricht, mit Jesus am Kreuz stirbt. Und Gott hat seinen Geist gegeben, damit wir, nachdem wir mit unserer alten Natur bei Jesus am Kreuz waren, damit wir dann in der neuen Art Gottes, in der Kraft Gottes, unser Leben führen können. Und das hat Gott allen Einsatz gekostet, alles. Und wer jetzt sagt, ach nein, das war für mich gar nicht nötig, das kriege ich selber hin. Ich bin religiös und gut genug, der schlägt Gott und seinen Mühen ins Gesicht, der spottet über Gott. Und das schlägt auf uns zurück, das führt ins Verderben, sagt Paulus. Deshalb setze nicht auf dich selbst, sondern auf Gott selbst, auf Gottes Geist. Wer auf den Geist sät, auf Gottes Geist setzt, der wird von dem Geist ewiges Leben ernten. Der Geist gibt überfließendes, unzerstörbares Leben. Von ihm dürfen wir alles erwarten und können wir alles bekommen, was Gott zu geben hat. Er gibt nur Gutes, weil Gott Gutes, er allein gut ist. Und jede gute und vollkommene Gabe kommt von ihm. Und das Aufnehmen, daraus Leben, darauf setzen. So kommt Gutes aus unserem Leben heraus. Wenn wir im Geist leben, dann lasst uns auch im Geist wandeln, sagt Paulus nach Luther. Wenn wir den Geist empfangen haben und wenn er da ist, dann kommt es darauf an, mit ihm zu leben. Also wer an der frischen Luft ist, der sollte sie bitte auch einatmen, sonst erstickt er. Wer eine Familie hat, der sollte auch mit der Familie zusammenleben, sonst nützt die Familie nichts. Oder wer eine Bibel hat, der sollte sie auch lesen und ihrem Wort vertrauen und folgen, sonst dient sie nur als Staubfänger. Und wer den Geist empfangen hat, der sollte auch mit ihm leben, sonst bleibt er in sich selbst gefangen und geistlos. Wer weiter nur sein eigenes Leben aus seiner eigenen Seele herausführt, der verfehlt sein Lebensziel. Wie die Luft, die uns umgibt, wie wir die einatmen, wie wir mit unseren Mitmenschen, mit unserer Familie leben, so soll, wer Gottes Geist hat, auch mit ihm sein Leben führen, mit ihm Gemeinschaft haben, auf ihn hören, ihm vertrauen und tun, was er sagt. Wer zum Beispiel mit dem Geist oder in dem Geist beten kann, der soll das nutzen und in seiner Gebetssprache beten. Wenn wir mit dem Geist leben, dann sollen wir auch dem Geist folgen, sagt Paulus etwas wörtlicher, ausführlicher übersetzt, mit dem Geist wandern oder mit ihm in einer Reihe gehen, mit ihm eine Reihe bilden und so marschieren wie beim Sport oder wie beim Militär, mit ihm auf einer Seite stehen, zu ihm halten, ihm folgen, uns ihm unterordnen, ganz nach ihm ausrichten, mit ihm übereinstimmen, mit ihm im Einklang sein. Dabei ist ganz klar, dieser Anweisung des Paulus kann ich nur folgen, wenn ich den Geist tatsächlich empfangen habe und kenne. Sonst geht das gar nicht. Aber wenn ich ihn empfangen habe, dann kann, darf und muss ich lernen, ihn wahrzunehmen und mich auf ihn auszurichten. Gott möchte, dass ich ihn so wertschätze, dass ich ihn wichtiger nehme als all das, was den ganzen Tag so auf mich einströmt, was alle anderen von mir wollen und vor allem, was aus meinem eigenen Herzen ständig so aufsteigt. Und dann kann ich entscheiden. Nein, jetzt reagiere ich dem Geist entsprechend. Jetzt lasse ich mich von ihm führen. Und jetzt empfange ich auch von ihm die Kraft, das zu tun, was Gott sagt und was er in dieser Situation möchte. Und das ist übrigens ein lebenslanger Lernprozess. Und da muss ich gestehen, in diesem Lernprozess bin ich noch gar nicht sehr weit gekommen, sondern stehe ganz am Anfang. Es geht so schnell, auch als langjähriger Christ. Und es ist leider häufig sogar die Regel, dass man aus den eigenen natürlichen Reserven und Anlagen lebt. Also aus dem Fleisch, statt aus dem Geist und damit aus all den Möglichkeiten, die Gott schenkt. Paulus wird noch ein bisschen konkreter, was das nun heißt, dem Geist entsprechend zu leben. Ich könnte auch sagen, Jesus entsprechend zu leben, das ist nämlich dasselbe. Er sagt hier, lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Das heißt, wenn ihr mit dem Heiligen Geist eine Reihe bildet, wenn ihr mit Jesus auf einer Linie seid, dann werdet ihr euch nicht mehr mit anderen vergleichen, als ob der eine besser und der andere schlechter wäre. Und als ob ihr das immer wieder beweisen müsstet, dass ihr natürlich die Besseren seid. Dann werdet ihr euch nicht mehr gegenseitig so herausfordern, Konkurrenz machen. Nein, da habt ihr viel Wichtigeres zu tun. Und da könnt ihr jedem seine Originalität lassen und zugestehen, ohne euch drüber aufzuregen. Dann werdet ihr auch nicht neidisch sein auf das, was bei dem anderen scheinbar besser ist oder besser gelingt. Und wenn ein Mitchrist versagt oder scheitert, einer Versuchung erliegt, irgendeinen Fehltritt macht und ihr erwischt ihn dabei, dann werdet ihr euch nicht über ihn empören und schadenfroh über ihn stellen, ihn bloßstellen oder absägen, sondern als geisterfüllte und geistbewegte Menschen wisst ihr, was Jesus in Bezug auf Sünde und Versagen getan hat. Und dann werdet ihr in seinem Geiste zufassen und diesem Menschen, der versagt hat, unter die Arme greifen. Dann werdet ihr ihm zurechthelfen, wirklich die Sache wieder einrenken und zurechtbringen. Man kann sich in der Regel einen ausgekugelten Arm nicht selber wieder einrenken. Dazu braucht man andere. Tut einander diesen Dienst, sagt Paulus. Das Wort meint ganz wirklich wieder einrichten und einrenken, wenn da was auseinander und kaputt ist. Nicht einer säge des anderen Ast, sondern einer trage des anderen Last. Und das Ganze in dem Wissen, auch ich kann ganz schnell stolpern und fallen und versagen. Und dann brauche ich Hilfe und jemanden, der mich wieder zurechtbringt. Ich bin nicht besser als die anderen. Ja, wir sind manchmal einander eine Belastung, das ist so. Aber weil Jesus die Sünde der ganzen Welt getragen hat, deshalb können auch wir einander tragen und zurechtbringen. Das bewirkt Gottes Geist. Sicher, manchmal wird uns das alles zu viel. Und dann möchten wir aufgeben. Und man fragt sich, lohnt sich all das, was ich hier tue? Ich bekomme kein Dankeschön, nicht mal eine Reaktion. Sehe nicht, dass bei all meinem Einsatz irgendetwas herauskommt. Der natürliche Mensch, unser Fleisch, das braucht seine Anerkennung und seine Streicheleinheiten. Und die sollten wir einander auch ruhig geben. Aber diese Einstellung, alles muss jetzt nutzen und sich auszahlen und sich lohnen. Und wenn es sich nicht rechnet, wenn ich keinen Nutzen, wenn ich keinen Profit habe, dann lasse ich es. Das ist altes, fleischliches, ochsiges Denken. Der geistliche Mensch sieht mehr. Er weiß, dass manches viel Zeit braucht. Er weiß, wie lange er selber zum Reifwerden braucht. Er weiß, wie viel Geduld Gott hat und wie viel langen Atem. Und er weiß, dass es nicht nur diese Welt und Wirklichkeit gibt. Er weiß um die Dimension der Ewigkeit und um das, was dort erst sichtbar werden wird. Und er weiß, dass manches, wofür man hier nur Verachtung oder gar Verfolgung erntet, bei Gott einen ganz großen Lohn hat, der mit nichts zu vergleichen ist und der nie vergeht. Deshalb, lasst uns nicht aufhören und müde werden, Gutes zu tun. Denn zur rechten Zeit, also zu der Zeit, die Gott bestimmt, werden wir ernten, wenn wir nicht aufgeben. Also, solange wir Zeit, Gelegenheit und Chancen haben, lasst uns allen Menschen gegenüber Gutes tun, vor allem bei denen, die zu unserer Glaubensfamilie gehören. Nein, das ist kein moralischer Appell, sondern es geht darum, dass wir mit dem Geist Gottes eine Reihe bilden, dass wir dem Geist Gottes folgen, dass wir mit Jesus auf einer Linie sind. Versuch es nicht aus eigener Kraft, die wie so ein Ochse schafft. Man kann vom Ochsen keine Milch erwarten, sondern lass Jesus, lass Gottes Geist dein Leben regieren und bestimmen und führen. Erwarte nicht von dir, was nur Gott tun kann, sondern stell dich Gott so zur Verfügung, dass Gottes Geist in dir und durch dich tun kann, was Gott will. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen.